Ein Debüt wie gemalt für Loris Karius, ein Wahnsinnstreffer kurz vor Schluss und dazwischen ganz viel nichts. Eine schlechte Partie, ein Sieg. Wir reden über Schalke gegen Münster, aber auch darüber, wie es personell für Schalke weitergeht, wie es sportlich in der Leitung weitergeht. Das alles und viel mehr in Inside Schalke.
1904 Inside Schalke. Ein Podcast der WAZ.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside Schalke, der Schalke Talk. Ihr merkt an meiner Stimmung, endlich gibt's wieder was zu feiern. Naja, zumindest ein wenig. Schalke hat 1-0 gegen Preußen Madrid gewonnen und darüber rede ich heute mit meinem Kollegen Andi Ernst.
Ja, Glück auf.
Hi. Und die 1904, die starten jetzt. So, und bevor wir ins Spiel starten, starten wir mit dem
Spieler des Spiels.
Mit dem Spieler des Spiels. Andi, wir beginnen natürlich diesen Talk mit einem Mann.
Ja, wir haben überlegt, ob wir erst feiern und dann schimpfen oder umgekehrt. Aber ja. Natürlich, dieser Anlass, dieses Ergebnis bedingt es natürlich, dass wir erst feiern. Und zwar, ja, Loris Karius, eindeutig Spieler des Spiels. Ich glaube, für alle 62.000 Zuschauer im Stadion, inklusive aller Fans von Preußen Münster, die auch sicherlich an Loris Karius mit ihrer Mannschaft verzweifelt sind.
Ja, mit Sicherheit.
Weil er hat einfach alles gehalten. Und er hat das geschafft, was Schalke von einem Torhüter verlangt. Und das, was Justin Hegerin in seinen 21 Spielen nicht gelungen ist. Er hat die 3 Punkte fast im Alleingang geholt. Jetzt muss man natürlich dem Torschützen auch noch einen von diesen 3 Punkten
gewähren. Ja, auf den
gewähren,
gehen wir auch noch
aber,
rein. Ja.
Aber er hat den Großteil dieses Sieges hat Schalke Loris Karius zu verdanken.
Ja, und dieses Debüt war ja in der Tat wie gemalt. Ne? Also wochenlang wird darüber gesprochen.
Wo wird hier drüber gesprochen? Ja. Vor allen Dingen wochenlang. Vielleicht an dieser Stelle.
Auch an dieser Stelle mehr als einmal, dass Karius möglicherweise doch jetzt mal zum Zug kommen müsse. Und dann ist der Mann da und liefert ab mit all seiner Erfahrung. Wir gehen gleich darauf ein. Also die Euphorie wird bei mir gleich abklingen, aber bleiben wir noch kurz bei Karius.
Ja, gerne.
In dieser katastrophalen ersten Halbzeit hat er gleich 2 Glanzmomente, meiner Meinung nach.
Ja, eben die größten Glanzmomente gab es am Schluss, fand ich.
Absolut.
Ich will erstmal nochmal sagen, die Entscheidung, das zu wechseln, das war ja vor einer Woche, klang das ja schon an hier an dieser Stelle, völlig in Ordnung. Also ne, Justin Hegerin hatte sehr, sehr viele Chancen, 21 Chancen, hat nicht nachgewiesen, dass er wirklich einer sein kann, der Schalke Punkte rettet. Talentierter Torwart, ich mag ihn sehr gerne, das kann ich nochmal gerne wiederholen, trägt den Verein im Herzen, aber wenn du Loris Karius auf der Bank hast und er im Training einen Eindruck macht, dass er wirklich ins Tor kommen kann, dann war jetzt der perfekte Moment und doch war es natürlich ein Risiko, weil keiner wusste, was hat der wirklich im Spiel noch drauf. Nicht mal er selber wusste das natürlich, weil er sagte, es gibt so ein paar Situationen, die kannst du auch im Training mit Torwarttrainer nicht so richtig simulieren und der hat die halt lange nicht. Hat sich aber dann hinterher auch mit seiner ruhigen Stimme, also ich meine, wer die Interviews mit ihm hört, der hat so eine ruhige Stimme, der sollte Yoga-Trainer werden, wenn er seine Karriere beendet hat.
Oder gute Nachtgeschichten einsprechen,
hat er dann sich bei den Verantwortlichen bedankt, dass sie wirklich dieses Vertrauen, was nicht selbstverständlich war. Also er hatte schon sich Gedanken gemacht, nachdem ein halbes Jahr kein Verein, kein passender aus seiner Sicht kam, ob er sich nicht seine Karriere beenden soll. Seine Frau hat ihm dann auch gut zugeredet und er wusste dann natürlich direkt nach der ersten Szene, als der Münsteraner Spieler allein auf ihn zulief und er dann mit dem rechten Fuß in Krakenmanier das Ding da rausgefischt hat. Ja, spätestens da war er im Spiel und im Stadion angekommen und ja, dann war es für ihn ein richtiges Schaulaufen und die allerletzte Szene stand 1-0. Das war ja ein Doppelreflex auf der Torlinie. Das war schon nicht selbstverständlich, die beiden Dinger zu halten.
Nee, da bin ich ganz bei dir. Ich finde, er ist sogar vorher noch ins Spiel gekommen mit seinem Manuel Neuer Gedächtnismoment, als er mit dem Flugkopfball, hinten rettet und da war gleich eine Ausstrahlung da.
Ja.
Ne? Dann in der Tat rettet er in der ersten Halbzeit per Fuß noch diese 1-1-Situation, womit ich, bevor wir zu Karius in der zweiten Halbzeit nochmal gerne zurückkommen, gerne auch auf die Schalke in der ersten Halbzeit zu sprechen
kommen. Schimpfen wir jetzt?
Ja, also zumindest möchte ich sagen, das war mal so ziemlich nichts.
Ja, ich habe vor einer Woche gesagt, das war von nach dem Darmstadt-Spiel, das war von der ersten bis zur letzten Sekunde nichts und ich bin eigentlich bei meiner Spielanalyse nie so weit davon entfernt, weil wir haben gerade im Vorgespräch gesagt, Schalke hat 2 Spiele in dieser Saison massiv unverdient gewonnen.
Absolut.
Das war das Hinspiel gegen Preußen Münster und das Rückspiel gegen Preußen Münster und in, würde ich sagen, 98 von 100 Fällen gewinnst du dieses Spiel nicht. Du gewinnst dieses Spiel nicht. Du hast sehr viel Matchglück gehabt. In der ersten Halbzeit war das schon gar nichts. Ich fand die Aufstellung schon verkehrt. Das war ein völlig falsches Signal, ohne gelernten Stürmer aufzulaufen. Papé Meissa Bar saß draußen. Ich weiß, was die Idee war. Die Idee dahinter war, in halt so einem 4-4-2 anzulaufen mit Yunus und Barco. Das war relativ kompliziert, dass die Außenverteidiger und dann laufen die offensiven Außen, rücken halb ein und so. Und da hat Kees van Wonderen sich überlegt, dass Papé Meissa Bar ist halt noch nicht so lange da. Der kann ausschließlich Französisch und wenn du so eine flexible Strategie hast, dann benötigt das natürlich auch viel Absprache. Und da ist er einfach der falsche und auch vom Spielertyp. Das war die Idee. Meine Idee kann jeder Trainer haben, aber ich finde, wenn du gegen den Tabellen-15., der den viertschwächsten Sturm hat, zu Hause spielst und das Signal aussendest, wir spielen einfach mal ohne Stürmer. Es wäre so einfach gewesen. Du stellst Bar vorne rein, stellst Anthea Jay und Yunus auf die Außen, Barkok auf die 10, dann signalisierst du auch was ganz anderes dem Gegner. Und so kommt Preußen Münster hier hin und denkt, ja gut, Söller, Karaman und Mohr sind nicht dabei, die drei besten Torschützen, aber die werden ja sicherlich zu Hause trotzdem Druck machen. Nö, ist aber, hat überhaupt nicht geklappt. In der kompletten ersten Halbzeit, da gab es ein Schüsschen von Aydin, glaube ich, ne, aber mehr nicht. Also die erste Halbzeit war schon so, oh.
Absolut. Jetzt muss ich noch ein bisschen was aufarbeiten von dem, was du gesagt hast. Also ich habe ganz zu Beginn ich habe mich nicht versprochen, als ich von Preußen Madrid gesprochen habe, sondern es sollte tatsächlich eine Kritik zwischen den Zeilen sein, dass man im Hin- und Rückspiel sich gegen den Aufsteiger so schwer tut und beide Spiele echt hätte verlieren können. Dann zu der Aufstellung und der Taktik, die dahinter stark von Kees van Wonderen. Bei aller Liebe, bei allem nötigen Respekt, ich weiß, ich darf auch als Schalke nicht zu viel erwarten. Ich weiß, welches Niveau Schalke 04 mittlerweile nur noch hat. Und trotzdem spielst du zu Hause gegen Preußen Münster ohne Stürmer mit einer Idee, dass, wie du hast es gerade gesagt, dass irgendwer irgendwann vielleicht hier oder da mal einrückt. Die eine oder andere Flanke, die kam, die ging quasi ins Nichts und der vor einigen Wochen noch als Quarterback gelobte Paul Seguin geht mir zunehmend total auf den Keks, indem er sich da hinten zwischen den beiden Innenverteidigern versteckt und im Grunde gar nichts
so
mehr macht.
In Darmstadt und auch gestern wirkt es so, als hätte ihn die Kapitänsbinde 10 Kilo nach unten gezogen. Ja. Ne, das war alles so schwerfällig und als wäre quasi diese Verantwortung, die er dann selber noch mit selber spürt, als ob ihn die so ein bisschen gehemmt hätte. Und natürlich hat, muss man auch sagen, vielleicht war die Strategie, die Kees van Wonderen im Kopf hatte, eine sehr gute Strategie, aber die hat dann auf dem Platz überhaupt nicht funktioniert. Also auch wenn alle die deutsche Sprache können und Papé Meissa Bar halt nicht, das hat trotzdem die Absprache auf dem Platz hat null funktioniert. Weshalb, wie der Preußen-Münster-Trainer Sascha Hildmann gesagt hat, eigentlich hat Preußen-Münster ein nahezu perfektes Auswärtsspiel gemacht. Ne? Also die standen hinten gut, die haben kaum was zugelassen beim heimstarken Gegner. Die hatten am Ende 2,38 X-Goals als viertschwächster Sturm. 8 Schüsse aufs Tor und Innenpfosten und Latte und gegnerischer Torwart als bester Mann. Sie haben eigentlich alles richtig gemacht, ne?
Gehen wir in die zweite Halbzeit. Denn auch da kommt erstmal Münster tatsächlich ziemlich stark wieder aus der Kabine, nachdem, ja, die Anfangsphase gehört
Schalke. Die erste Viertelstunde war noch die, ich würde jetzt nicht sagen beste, aber dominanteste Phase. Schalke hat zwischendurch, glaube ich, in der ersten Viertelstunde 4 oder 5 Ecken, glaube ich. Ich glaube 5 sogar.
Ja, dann haben sie, glaube ich, 3, 4
und war dann so 6 oder 7 Minuten hintereinander im Strafraum, hat es aber dann geschafft, trotz dieser Dominanz, sich keine einzige Torchance zu erspielen.
Ja, auch da war, glaube ich, nur ein Halbschuss von Aydın.
Halbschuss von Aydın, genau. Ja, aber das war jetzt auch keine.
Nee, das war nicht, also das war jetzt, wirklich zwingend.
Genau, der flog, ich glaube, der Schuss war es, der es an den Außenpfosten flog.
Ja.
Und, so, aber ich meine, das war so ein Schuss, den hätte der Torwart sonst gehalten. Also der geht dann zwar als Pfostenschuss in die Statistik ein, war aber jetzt keine große, dicke Chance.
So. Und dann siehst du als Schalker, ja, zugegeben, okay, Schalke kommt etwas besser aus der Kabine raus. Kannst du natürlich jetzt argumentieren, wenn ich besser rauskomme, brauche ich auch nichts verändern. Aber wenn du den Coach über Wochen und Monate beobachtest, dann weißt du, da kannst du die Uhr nachstellen, vor der 65. Genau. Verändert er sowieso nichts.
Ihr schreibt bei X mittlerweile, gleich kommen wieder die typischen Kees van Wonderen 65. Minute Wechsel. Und da kannst du wirklich die Uhr nachstellen, dass so zwischen der 60. und 63. geht sein Co-Trainer oder einer seiner Assistenten zu den Spielern, holt dann 2, 3 ran. Und hat er hinterher dann auch begründet, dass er die Spiele und seine Matchpläne macht er dann für 90 Minuten. Ne? Und der entscheidet dann natürlich auch, was kann ich während des Spiels verändern? Und ist zum Beispiel Papé Meissabar wichtiger am Anfang oder am Ende? Und gestern muss man natürlich sagen, ist die Taktik quasi sogar am Ende ein bisschen aufgegangen. Aber das macht das Spiel insgesamt natürlich nicht besser.
Ja.
Aber trotzdem lief es natürlich nicht gut. Ne? Also er wechselte Bar und Donkor waren, glaube ich, die ersten beiden, die kamen. Das Spiel wurde ja nicht besser. Ne? Also danach gab es ja Chancen von Preußen Münster. Und nachdem sie sich aus dieser dominanten Schalker Phase befreit haben, haben sie ja wirklich wieder nach vorne gespielt. Ne? Also das war für einen Aufsteiger, der auf Platz 15 steht, eine echt runde Leistung. Ne? Also wirklich Lob an Preußen Münster hier in dieser
Stelle. Ja, und du sprichst es ja an. Also die haben ja, also Preußen Münster hat Pech gehabt oder wir Spielglück, je nachdem, wie du es sehen willst. Man, der Innenpfostenschuss, der Kankarius hat sich auch an den Rücken springen und dann sieht er unglücklich aus. Und ehrlicherweise, ich muss mir die Szene noch ein, zwei Mal genau angucken. Ich glaube, Karius hätte auch einen Elfmeter gegen sich bekommen können.
Ja, also Dennis Aytekin, Comeback-Schiedsrichter, den glaube ich, sagt guter man Mann ja, übrigens. Das sagt man ja selten an dieser Stelle. Ne? Das ist ein Schiedsrichter, den Fußball Deutschland echt vermisst hat, weil das einfach ein großartiger Typ ist, großartiger Schiedsrichter. Der einer der wenigen Schiedsrichter, die dann auch mal in die Mixzone kommen und seine Entscheidung erklären. Und der hat dann ganz klar gesagt, das reichte dann für einen Elfmeter nicht aus. Also hinter die Schalker selber haben gesagt, pfeift Aytekin das? Beschwert sich, glaube ich, niemand. Im ersten Moment gibt es natürlich noch diese üblichen, aber da beschwert sich dann keiner. Auch das passt halt zu diesem Matchglück des Tages, ne? Und zu dem Glück von Loris Karius, der selber sagte, also den Spieler, er hat nicht den Spieler getroffen, der an den Ball kam oder so, sondern und den anderen hat er nur so halb erwischt. Und das war, glaube ich, für Aytekin und seinen Videoassistenten die entscheidende. Und selbst Sascha Hildmann, der Trainer von Preußen Münster, hat das etwas anderes. Er hat gesagt, okay, ich kann alle verstehen, die sagen, das ist kein Elfmeter und bezog das dann auf Preußen Münster. Aber das passiert schon die ganze Saison, weil Preußen Münster noch keinen Elfmeter bekommen hat in dieser Saison und alle 50-50 Entscheidungen gegen sich. So hat er das dann begründet. Es war halt so ein Kann-muss-nicht-Elfmeter.
Ja. Genau, es ist so und es läuft dann aber eben doch für Schalke vorerst. Und dann kommt tatsächlich für mich so, also als hätte das Spiel irgendwer geskriptet. Ne? Du hast erst halt dieses sensationelle Debüt von Karius. Dann kommt Papa Mesa Bar ins Spiel.
Papé, Entschuldigung.
Und legt dann nochmal schon einen ziemlich coolen Solo-Ritt hin und verwandelt dann auch noch zum 1-0. Und obwohl du so ein schlechtes Spiel hingelegt hast, fliegt das Dach weg, was offen war, weil anzunehmen war, dass Münster zündeln würde.
Ja. Super gemacht, ne?
Ja.
Also von Papé Meissabar. Aber hat ja auch die eine oder andere Kritik schon bekommen, aber man muss ihm auch wirklich zugute halten. Der war für diese Rolle halt nicht vorgesehen, ne? Also der sollte sich erstmal ein halbes Jahr einspielen hinter Silla und Karaman, sollte mal hier eingewechselt werden, mal da eingewechselt werden, vielleicht mal hier ein Spiel von Anfang an machen, in Ruhe die deutsche Sprache lernen. Das war seine Rolle, die er jetzt in diesem Halbjahr spielen sollte. Aber jetzt fällt Silla wochenlang aus, Karaman fällt jetzt auch zum zweiten Mal hintereinander aus. Und dann musste er einmal in Darmstadt von Anfang an spielen und heute wird er dann eingewechselt, gestern, Entschuldigung. Und hat aber trotzdem schon 2 Tore geschossen und 2 wichtige Tore, ne? Das war das 2-1 gegen Karlsruhe, gestern das 1-0. 3 Minuten vor Schluss, seinen Gegenspieler dann so aussteigen zu lassen und ins kurze Eck zu donnern. Also Hut ab, würde ich da sagen. Er hat sicherlich nicht die beste Rolle gespielt bisher, nicht seinen besten Fußball, was ich wirklich verstehe, aber hat Schalke schon Punkte geholt. Und da muss man dann auch mal Ben Manga loben. Das sind 2 Spieler, die er geholt hat, Loris Karius und Papé Meissabar. Da gab es intern dann auch Gegenstimmen, wie das halt so ist bei Transfers. Die einen sagen, ja, super Transfers, die anderen sagen, oh, ich weiß nicht, schon wieder irgendwie einer aus der französischen zweiten Liga oder Loris Karius, der 4,5 Jahre kaum gespielt hat und so, ne? Aber Ben Manga hat sich dann da durchgesetzt. Das sind wirklich, ist zwar kein Torwart-Experte normalerweise, aber das war wirklich sein Transfer. Und gestern haben seine beiden Jungs die Nummer da nach Hause gefahren.
Gut, machen wir einen Strich unter das Spiel und gibst uns einen Blick durchs Schlüsselloch beim Thema Personal.
Blick durchs Schlüsselloch.
Wenn die Technik da funktioniert.
Ja.
Ebenfalls würde ich, du hast Karaman und Silla gerade schon angesprochen und auch über Karius gesprochen. Wie ist erstmal aktuell der Stand bei den beiden Stürmern?
Ja, erstmal kann ich noch als Blick durchs Schlüsselloch wirklich, Paul Seguin, der mit seinem Gegenspieler zusammengestoßen ist, kam echt mit so einem Turban.
Der wackelte auch ganz schön raus. Ne?
Das sah schon richtig gefährlich aus. Ne? Kam aber mit so einem Turban durch die Mixzone, konnte schon wieder alleine laufen, musste nicht gestützt werden, sagte, geht nochmal in die Klinik zum Nähen, aber wie das bei Kopfverletzungen so ist, ne, manchmal treten auch Generschütterungen deutlich später auf. Also da muss man dann erstmal abwarten, aber ich kann schon sagen, der konnte gestern wieder alleine laufen, das sah schon richtig übel aus. Ja, Schalke hat Personalprobleme. Einige werden bis Saisonende fehlen, haben wir ja schon angesprochen. Seit Chibara, Ilyas Amash, die kommen halt nicht mehr zurück. Wer in Berlin am kommenden Samstag spielen kann, ist Max Krüger, Gelb-Rot-Sperre abgesessen. Und Kenan Karaman und Tobi Mohr werden wahrscheinlich auch wieder spielen können. Und das kann ich jetzt auch hier sagen. Kees van Wonderen hat den Trainingsplan auch deshalb ein bisschen verändert. Normalerweise war eingeplant, dass heute, wir zeichnen am Samstag auf. Normalerweise sollte nur der Sonntag frei sein und dann sollte die Mannschaft durchtrainieren. Aber er hat jetzt entschieden, dass nicht nur der Sonntag frei ist, sondern auch der Montag. Und dann erst am Dienstag trifft sich die Mannschaft wieder, sodass zum Beispiel Kenan Karaman und Tobi Mohr, die halt wirklich übel erkältet waren, wie das, glaube ich, jeder hier aus seinem privaten Umfeld kennt, dass so ziemlich jeder zumindest jeder zweite krank ist.
Vor allem, wenn man Kinder hat.
Ja, aber 100%. Und Kenan Karaman und Tobi Mohr sind halt beide Familienväter, ne? Das passt dann ja auch dazu. Da wurde dann auch manchmal gewitzelt, so in so Momenten, demnächst holt Schalke nur noch Spieler, die keine Kinder haben, damit sie nicht mehr krank werden, so, ne? War natürlich gewitzelt.
Nicht ernst gemeint, jawohl.
Nicht ganz ernst gemeint. Ja, und Kenan Karaman war schon wieder im Stadion gestern, also
der sah auch ganz schick aus, ne?
Ja, ich wusste, dass er es ist, weil er hat dieselben Klamotten getragen wie im Interview mit uns vor einem Jahr, das weiß ich nicht.
Oh, ja. Glücksbringer-Klamotten.
Ja, auch so Glück ist, mit uns von uns interviewt zu werden, ja.
Ach, bestimmt.
Und Kenan war schon wieder da. Tobi Mohr war noch nicht da, also den hat es wirklich richtig erwischt. Aber Kenan Karaman hat jetzt noch heute Zeit, sich zu regenerieren, Sonntag Zeit, Montag Zeit und dann sollte es Dienstag wieder reichen. Dasselbe gilt für Tobi Mohr. Wir wissen ja auch selber aus eigener Erfahrung, was 3 Tage alles machen können.
Das stimmt. Also Karaman, ganz wichtig, das sieht man immer wieder, wenn er nicht spielt, wie wichtig er für Schalke und für den Spielaufbau ist. Moussa Sylla wird weiterhin nicht fehlen und mit jeder Woche, die er nicht spielt, verliert er an Wert. Und das ist bitter.
Ist das so?
Ja, das, ohne Namen zu nennen, das habe ich mir von Leuten bestätigen lassen, die das professionell machen.
Ich würde da jetzt noch nicht so voreilig sein, sondern würde echt sagen, mein Gott, der kommt dann nach der Länderspielpause allerspätestens, kommt er wieder zurück, schießt er noch 5 Tore und dann lass uns neu reden.
Hoffen wir, also nicht, dass ich will, dass Schalke Sylla unbedingt verkauft, aber am Ende des Tages, ich habe das Gefühl, die Kohle ist eigentlich schon einberechnet, also mehr oder weniger schon fest einberechnet und Schalke braucht sie auch dringend, ähnlich wie bei Taylan Bulut. Nicht, dass irgendwie jetzt schon feststünde, er geht, aber ich halte es immer noch für wahrscheinlich.
Ja, ich meine, dann sind wir schon für die verbleibenden 2 Minuten noch bei der kommenden Saison, ne? Da ist ja auch so die, man sagt ja ganz gerne, ich will jetzt, deswegen reden wir nur kurz darüber, nicht eine große Trainerdiskussion heraufbeschwören, aber wenn es darum geht, ob Kees van Wonderen in der kommenden Saison noch Schalke-Trainer ist, dann fällt von allen in der sportlichen Verantwortung, fällt immer ein Satz, wir wollen eine Entwicklung sehen.
Ja.
Unabhängig von den Ergebnissen.
Ja.
Und die Entwicklung ist halt nicht da.
Nein.
Die Entwicklung ist nicht da.
Die ist aber auf 2 Ebenen nicht da, weil du gerade von sportlichen Verantwortlichen sprichst. Die Entwicklung auf dem Rasen ist nicht da und das ist Trainer, Coach, Staff. Eine weitere Entwicklung ist aber auch schon seit Monaten angekündigt und nicht da und das ist eben die sportliche Leitung, sprich der sportliche Sportvorstand. Man wollte sich Zeit lassen etc. pp. Das sind inzwischen, glaube ich, eher faule Ausreden. Man findet entweder keinen oder aber es gibt da nochmal ein Mindchange, was dieser Sportvorstand denn alles können und tun sollen muss.
Ja, das habe ich ja schon mal ab und an angedeutet. Zuerst war ja die Ansage, dass ein Ersatz für Marc Wilmots kommt, 1:1 als Sportdirektor, bis Winter war, glaube ich, die Ansage. Dann gab es diese denkwürdige Hauptversammlung und danach hat Schalke entschieden, okay, wir brauchen noch einen Sportvorstand, ist auch der Wille der Mitglieder und der Fans. Den holen wir dann bis Frühjahr. Und dann kam Juri Mölder, der den Sportdirektorposten interimistisch übernommen hat. die Ergebnisse wurden besser und seitdem hat der Aufsichtsrat um Axel Hefer entschieden, wir haben noch ein bisschen mehr Zeit und wir suchen den richtigen Mann bis Sommer. Und so wie ich weiß, sind das halt alles Leute, die noch unter Vertrag stehen. Es ist fast sogar ein Solo von Axel Hefer. Natürlich gibt es eine Findungskommission, aber auch damit nichts rauskommt, macht Axel Hefer da schon relativ viel alleine und daran wird er sich auch, glaube ich, messen lassen müssen an seiner Wahl.
Er muss sich ja jetzt schon ehrlicherweise daran an Matthias Tillmanns Bilanz messen lassen. Und dann
Bernd Schröder war ja auch schon seine Bilanz. Ne? Also das ist so auch für Axel Hefer eine der letzten Patronen, die es so gibt, dass er jetzt den richtigen Mann auswählt.
Absolut.
Und dann sind wir bei der kommenden Saison, dass du eigentlich, wenn du jetzt schon weißt, du schaffst den Klassenerhalt, also wir sind uns, glaube ich, beide einig, ich weiß, ich kriege ja oft von euch in den Kommentaren einen drüber, weil ich sage, es kommen 11 Freundschaftsspiele noch oder 10 Freundschaftsspiele ab jetzt. Ja, war vielleicht ein bisschen zu optimistisch formuliert, aber noch 2 Siege, 36 Punkte, das müsste eigentlich ausreichen bei dem Punktniveau, das unten im Abschießkampf gerade ist. Du kannst also relativ sicher davon ausgehen, weiter zweite Liga zu spielen. Und wenn du in der kommenden Saison, was Schalke will, das obere Drittel angreifen möchtest, da musst du so früh wie möglich planen. So früh wie möglich planen. Da musst du wissen, wer der Trainer ist. Weil wenn du nämlich jetzt schon Zweifel an Kees van Wonderen hast, dann kannst du natürlich sagen, wir gehen da durch. Wir gehen mit Kees van Wonderen da durch. Dann machst du aber dasselbe, was du schon 4-mal in den vergangenen 5 Jahren gemacht hast. Du hast einen so lala umstrittenen Trainer, sagst, Schalke braucht Kontinuität und dann schmeißt du den im Herbst raus. Wenn du sagst, wir gehen nicht mit ihm in die kommende Saison, dann sind jetzt noch Trainer verfügbar, die wirklich gut sind, die zu Schalke passen, die aber im Sommer dann schon wieder vom Markt sind.
Und die dann jemand geholt hat, der nicht Sportvorstand ist und gleichzeitig holt jemand Spieler mit Ben Manga und seinem ganzen Staff und dem wird dann auch wieder ein Sportvorstand im Zweifel vorgesetzt. Also das ganze Gerüst passt so noch nicht, ist noch nicht so richtig auf Zukunft ausgerichtet.
Genau, und wir haben dann in den vergangenen Jahren auch schon erlebt, dass natürlich ein Verein wie Schalke, der nicht so viel Kohle hat, muss in der Transferphase manchmal bis zum Ende warten, bis dann Spieler günstiger werden, die sonst zu teuer sind. Aber in diesem Fall musst du zumindest das Gerüst relativ früh stehen haben. Das ist dann auch eine Lehre aus dem ersten Aufstiegsjahr, wenn du dich daran erinnerst. Das waren die wichtigsten Spieler. Simon Terodde, Danny Latzer, Viktor Paulsson. Ja, ich erwähne Viktor Paulsson, weil er unendlich wichtig war in dem Jahr. Der hat zwar sportlich auch sehr viel Mist gespielt, aber für die Kabine war der unfassbar wichtig. Die drei waren so ziemlich die ersten, die feststanden, glaube ich, ne, sodass du dann schon dein Gerüst der Führungsspieler hattest du früh, sodass dann auch neue Spieler wussten dann relativ genau, aha, ich habe Terodde, der schießt mir die 30 Tore, so, ne, und ich glaube, Fährmann war auch schon klar, glaube ich, dass der bleibt, dass der mit in die zweite Liga geht, wenn ich mich nicht täusche, sodass du dann wirklich deine Achse schon hattest. Und du wusstest genau, Rufen Schröder ist der Sportchef. Du wusstest, das war auch ein bisschen unklar, ob Gramotzes bleibt, aber darauf hat Schalke sich dann doch relativ schnell festgelegt. Da stand alles relativ früh. Und das ist halt auch, glaube ich, sehr wichtig.
Das soll es für diese Woche gewesen sein. Zum Thema Fördergenossenschaft haben wir diese Woche noch nichts gesagt, weil da werden wir in den nächsten 2-3 Wochen nochmal nachhaken.
Ja, gestern gab es auch keine neue Zahl, die ja sonst bei den Heimspielen verkündet worden ist.
Ja. Falls ihr euch fragt, warum die nicht darüber geredet haben. Ansonsten wünschen wir euch eine gute Woche. Immerhin mit 3 Punkten im Gepäck. Tschüss und Glück auf.
Glück auf.
1904 Inside Schalke ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinzeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch immer über euer Feedback. Alle Kontakte findet ihr in der Beschreibung. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.